ARD.
Wir haben Ansprüche, die sind intern auch klar formuliert. Das weiß auch jeder Spieler, wenn er hier hinkommt. Und viele kommen auch nicht hierhin, gerade deswegen, weil die alle wissen, boah, hier ist ein Riesendruck von allen Seiten. Von den Verantwortlichen, von den Fans, vom Umfeld. Du kannst hier nicht mal ein schlechtes Spiel machen, sondern du musst immer liefern. Und das ist auch unser Anspruch. Wir hatten trotz der Widrigkeiten sehr gute Trainingsmöglichkeiten und uns bestmöglich aufs Heimspiel vorzubereiten. Sehen alle so aus, dass sie ihre Aufgaben zwischen den Jahren auch erfüllt haben. Also sind alle normal in Shape, so wie es sein sollte.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und da sind wir wieder im neuen Jahr 2026. Allen, die uns gewogen sind, auch noch ein erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes neues Jahr. Im Studio in Kaiserslautern, Sebastian Zobel, hallo.
Servus, hallo und Prost, Najor.
Hoi, auf Pfälzisch heute. Und wir freuen uns auf den Besuch des Geschäftsführers des 1. FC Kaiserslautern, bevor es wieder losgeht mit der Rückrunde. Herzlich willkommen, Thomas Hengen, hallo.
Hallo zusammen, vielen Dank und auch alles Gute für 2026.
Vielen Dank und ich habe mir gedacht, wir starten mal mit einem kleinen Ton von Kapitän Marlon Ritter, denn das hat er zum Trainingsauftakt gesagt, fand ich ganz interessant.
Ja, ich glaube, wärmere Temperaturen sind immer schöner als Kälte, aber ich schlafe lieber im eigenen Bett, da schläft man immer am besten, also ich zumindest, deswegen ist es eigentlich egal, ob du jetzt 5 Tage vorher hier hinkommst und dann frierst oder ob du die ganze Zeit frierst, das ist für mich kein Unterschied.
Thomas, wie ist es dir ergangen? Wärst du lieber in der Winterpause auch mal wieder in den Süden, bisschen warm, oder schläfst du auch lieber in deinem eigenen Bett?
Nein, wir wären auch lieber früher zu Hause geblieben, aber in der Winterpause war früher auch tatsächlich Pause. Also da hat man viel, viel länger frei, beziehungsweise der Spielsaisonstart oder Rücksaisonstart war 4 Wochen später und heute hast du schon Mitte Januar hast du deinen Auftakt. Deswegen haben wir uns das lange überlegt, haben es auch intern besprochen mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor, was Sinn macht, dadurch, dass wir jetzt die dritte Rasenheizung auch haben auf Platz 7, war für uns kein Thema wegzufliegen. Du verlierst einen Tag bei Anreise, verlierst einen Tag bei Abreise. Die Thematiken kennen wir alle. Der eine verträgt das Essen da nicht, dann ist der auch krank mit einer Magen-Darm-Geschichte. Der andere hat von der Aircondition aus dem Flieger einen Schnupfen. Und so haben wir gesagt, nein, wir nutzen jeden Tag, wo wir da sind, weil wir auch gute Temperaturen hatten. So war es geplant. Am Schluss war es ja ein kälterer Winter als geplant, aber es war ein normaler Winter. Ich bin immer überrascht, wie schlimm das Thematik gemacht wird, wenn tatsächlich mal Schnee fällt und es ist kälter. So waren die Winter früher eigentlich, als Kind kennt man die eigentlich nicht anders. Hast einen Schlitten geschnappt und bist dann los und warst Schlitten fahren. Also deswegen, wir hatten trotz der Widrigkeiten sehr gute Trainingsmöglichkeiten. Und für uns war es aus dieser Hinsicht die beste Möglichkeit, uns bestmöglich aufs Heimspiel vorzubereiten.
Ich habe mich das sowieso schon immer gefragt, wie viel Sinn das macht, dann irgendwie sonst wohin zu fliegen und dann kommt man zurück und dann ist hier wieder deutsches Wetter.
Das ist auch...
Dann holst du dir eher noch eine Erkältung dann oder so. Also ich weiß nicht. Von daher, passt doch.
Welchen Eindruck hast du rein sportlich nach dieser durchaus sehr kurzen Vorbereitung auf die Rückrunde von der Mannschaft?
Gut, also sehen alle so aus, dass sie ihre Aufgaben zwischen den Jahren auch erfüllt haben. Wir haben Laktat, wir haben unsere Messungen vorgenommen, auch im Kraftraum gewesen, also sind alle normal in Shape, so wie es sein sollte. Trotzdem ist eine Regeneration auch wichtig zwischen den Tagen, man soll auch nicht zu viel machen. Trotzdem musst du natürlich die Voraussetzung schaffen, dass du am ersten Spieltag auch fit genug bist, um über 90 Minuten Vollgas zu gehen. Von daher hoffen wir, dass das so bleibt, auch von den Verletzungen jetzt im Trainingsauftakt. Die ein oder andere Blessur ist immer mal dabei durch einen Zweikampf, aber nichts jetzt außer der Reihe. Wir hoffen, dass jetzt das Pech aus der Vorrunde jetzt in der Rückrunde mehr und mehr zu minimieren.
Lass uns doch, weil wir gerade mit dem Ton von Marlon eingestiegen sind, eine Sache direkt nochmal aus der Welt räumen. Da gab es ja so eine kleine Unstimmigkeit, ist glaube ich schon zu viel gesagt. Der Marlon hat was gesagt, ihr habt was gesagt. Wie ist da so der Stand zwischen euch? Ich nehme an, ihr habt mittlerweile nochmal drüber gesprochen.
Na klar, also nochmal, ich will jetzt nicht wieder auf jemanden zeigen, aber irgendjemand nimmt das Interview ja aus und es werden dann viele Interpretationen der jeweiligen Medien da reingebracht. Wir haben es ja auch betont im Satz und ich habe mit Marlon ja auch am Rande des Freundschaftsspiel gegen Zürich nochmal im Stadion gesprochen, da ist gar nichts. Also wir haben eine Wertschätzung gegenseitig, wir wissen, was wir einander haben und der Zeitpunkt war unglücklich, wenn wir alle sagen, wir fokussieren uns jetzt auf das erste Heimspiel zu Hause. Und was dann draus gemacht wird, ist auch klar. Jeder spekuliert, ist der auslaufend, ist er nicht auslaufend. Das müssen wir natürlich klarstellen, dass der Vertrag nicht auslaufend ist. Das haben wir jetzt getan und damit hat sich das auch alles.
Also Marlon Ritter nach wie vor Kapitän und nach wie vor mit einem gültigen Vertrag.
Aber natürlich auch klar, dass die Fans dann hellhörig werden, weil ich glaube, die allermeisten würden sagen, wenn der Marlon sagt, ich fühle mich hier wohl, möchte hier verlängern, dann würden, glaube ich, die meisten FCK-Fans sagen, Hand drauf.
Völlig auch nachvollziehbar. Wir haben es ja gesagt, der Zeitpunkt mit der kurzen Vorbereitung, wenn du im Trainingslager sitzt im Sommer auf der Terrasse mit dem Cappuccino oder mit dem Gläschen Wein und sagst, hey, wie sieht's denn aus? Wir fühlen uns gut und du bist gut und wir sind gut und soll man nicht weiter? Da kann man das ja untereinander besprechen, ist ja gar kein Thema. Nur sobald, wir kennen ja auch alle die Auswüchse, wenn es dann die Öffentlichkeit, wie die Spekulationen dann natürlich dann auch entstehen und den muss man halt auch gerade ziehen, das Ganze.
Stichwort Kader, das Transferfenster, das berühmte Transferfenster ist noch bis zum 2. Februar offen. Das ist noch eine relativ lange Zeit, da gehen schon ein paar Spiele wieder ins Land. Bassett von Stade Reims, der ist bislang der einzige Neuzugang. Dann ist Farid Alidou nach Braunschweig ausgeliehen und wir gehen aber davon aus, dass da noch irgendwie was passiert.
Da gehe ich auch stark davon aus.
Da hast du jetzt die Gelegenheit, zu sagen,
was noch passiert. Exklusiv zu erzählen.
Ja, es ist ja eher nicht eine einseitige, nicht mal zwei Seiten, sondern meistens auch drei Seiten. Du hast die Agentur, du hast den aufnehmenden Verein, den abgebenden Verein. Der Spieler will vielleicht noch warten, was anderes zu machen. Das ist ja immer so ein Gepokere und ein Geplänkel. Und ich habe es ja schon mal im Sommer gesagt, das wäre ratsam, wenn früher die ganzen Transfer, oder du fängst dann später an, umso besser. Du spielst dann auch erst am 2. Februar, wenn das Fenster geschlossen hat, weil vorher spielen verschiedene Spieler für verschiedene Mannschaften. Es kann sein, dass der gleiche Spieler gegen die Mannschaft gleich in den nächsten Wochen nochmal spielt, weil er jetzt beim anderen Verein ist.
Und da gibt es ja öfter sogar den Passus dann in dem neuen Vertrag, dass er da nicht mitspielen kann, habe ich auch schon gesehen.
Ja, ist eine Grauzone, auch rechtlich eine Grauzone. Also wir haben das noch nie gemacht. Also entweder bin ich jetzt von dem Spieler überzeugt, dann bleibt hier oder ich gebe ihn ab und dann muss ich auch mit solchen Sachen leben können, dass ausgerechnet der Spieler, der abgegeben wurde, jetzt dann ein Tor gegen die schießt. Aber dafür bist du ja zuständig, dass er das nicht tut. Es liegt wie immer nur in deiner Hand. Also ich kann nicht immer nur von Risikominimierung sprechen, sondern dann musst du es richtig durchziehen.
Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann einen bestimmten Etat, der zur Verfügung steht? Richtet sich natürlich auch an den Spielern, die man abgeben kann und die dann von der Payroll runterkommen. Wie kann
genau,
sich das
genau, vorstellen? Genau so ist ja. Die Lizenzierungsunterlagen an die DFL werden ja dann schon im März eingereicht. Und dann, so wie die letzten Jahre, zum Glück haben wir ja nie Beanstandungen groß gehabt, sondern war alles so, wie es sein sollte. Und mit diesem Betrag X planst du und musst du deine Geschäfte abwickeln. Wie du das Ganze dann gestaltest, wer wann für wen kommt und geht oder ob du in dem Budget 30 Spieler hast oder 20, das ist dir überlassen. Ne? Ob du jetzt einen Top-Star für 5 Millionen holst, hast aber dann nur drei Auswechselspieler, übertrieben jetzt gesagt. Das ist alles machbar, man muss es so handeln und so aufstellen, wie man denkt, am besten und am sichersten durch die Saison zu kommen. Wir haben ja immer die Diskussion, ist der Kader zu groß, ist er zu klein und wie du es machst, ist es verkehrt. Wenn keine Verletzte sind, ist er zu groß, weil dann sagen alle, so viele Spieler brauchst du ja gar nicht. Hast du so wie wir in der Vorrunde so viele Verletzte, sagen alle, also ein bisschen klein ist, ein bisschen dünn, da müssen eigentlich mehr Alternativen sein. Also deswegen musst du immer gucken, wo ist so die Mittelbalance plus welche Spieler können mehrere Positionen spielen. Das spielt ja auch nochmal in der Kaderplanung mit rein, dass du einen Spieler hast, der ein, zwei Positionen abdeckt und dann hast du schon wieder die eine Position ein bisschen mit dem Backup besetzt.
Aber es ist ja trotzdem kein Geheimnis, es gibt Spieler, die weniger zum Zug kommen als andere und denen man vielleicht dann auch nahegelegt hat, sich vielleicht eine andere Option zu suchen. Jetzt so jemand wie Dixon Abiyama, wo man dann hört, okay, der hat ein mögliches Leihgeschäft abgelehnt. Kann man dann wirklich auch weiterhin sagen, okay, das hat keine Folgen für denjenigen oder ist es dann klar, dass wenn man einen Spieler nahelegt, du solltest dir besser was anderes suchen, dann gibt es eine Option, er nimmt den nicht wahr, ist er dann quasi weg vom Fenster erstmal?
Nein, also wenn wir jetzt auf Dixon eingehen wollen, der hat am meisten Einsätze von den Spielern gehabt, wo man sagt, die haben die wenigsten Spielzeit bekommen. Ne? Also und Dixon ist auch ein Spieler, der, sagen wir mal, als Allrounder, würde ich den mal bezeichnen, der beide Seiten auf den Flügeln spielen kann, der Doppelspitze spielen kann, der hinter der Spitze auf der Acht spielen kann. Da muss ich einfach sagen, klar hat er Angebote, aber der Spieler hat auch ihren gültigen Vertrag und hat sich dann dazu entschieden, hier sich weiter durchzubeißen, zu präsentieren. Wie es der Trainer auch gesagt hat, wir jagen keinen weg, wir weisen darauf hin. Es könnte sein, dass der ein oder andere noch kommt und dann braucht sich der Spieler später auch nicht beschweren, falls er gar keine oder ganz wenig Einsatzzeiten bekommt. Das ist so, aber das wissen die Jungs auch. Und wir sind da ganz klar und wir bewerten das nicht, sondern wir müssen immer trennen zwischen Geschäft oder Mensch und Spieler. Wir bewerten nicht den Menschen, sondern wir werden den Spieler und das ist subjektiv und der eine sieht das so und der andere sieht das so und wenn der Spieler sich dazu entschieden hat und der Dixon hat 2 Tore geschossen gegen Zürich, hat ein gutes Spiel gemacht und wie gesagt, ist auf mehreren Positionen einsetzbar, dann ist das legitim. Es gibt andere Spieler, die viel weniger Einsatzzeiten hatten und auch die wissen genau, wir werden noch was machen. 100% kann man nie sagen, aber wir wollen was machen und wir werden sehen, was sich dann ergibt. Und dann kann es sein, dass der ein oder andere Spieler vielleicht gar nicht mehr es schafft, auf die Bank zu kommen. Und dann muss jeder selber mit seinem Management entscheiden, ja, ist mir jetzt die warme Tribüne lieber oder will ich nicht irgendwann mal auf den Platz, weil ich werte mich ja auf und der Marktwert geht nach oben, wenn ich wieder mich zeigen kann und vielleicht auch gut spielen kann beim anderen Verein, so wie wir es jetzt bei Farid gemacht haben. Bei Farid haben wir auch klar gesprochen, dass wir zueinander stehen, aber dass wir jetzt nach dem Zwischenhoch dann wieder in die falsche Richtung gehabt haben von beiden Seiten, dass beide Seiten das Gespür oder das Gefühl hatten, wir sind im Moment ein Stück weit in der Sackgasse, wollen wir nicht was anderes machen. Und das war von beiden Seiten auch so klar und früh genug kommuniziert und er hat dann auch gesagt, ja, er will wieder regelmäßiger spielen, das ist das Ziel und deswegen hat das dann auch mit dieser Leihe so funktioniert mit Braunschweig. Ich glaube, das kann eine Win-Win für beide Seiten sein.
Ich bleibe noch mal kurz bei Farid Alidou. Kannst du irgendeinen Grund dafür finden, warum er so wechselhaft unterwegs ist? Weil dieses Können, dieses Talent bringt er ja mit, das hat er ja nicht nur bei euch, sondern auch in seinen vorhergehenden Stationen schon bewiesen.
Ja, A sind die Spieler keine Roboter, ne? Das sind ja Menschen, haben Gefühle, haben Entwicklungen oder auch keine Entwicklungen, Entschritte, Erfahrungen, viele negative Erfahrungen. Wenn wir jetzt auf Farid gehen, ist ein sehr, sehr junger Spieler noch. Das unterschätzt man so, wie er aussieht, Statur, der sieht ja aus, wenn er schon 500 Spiele auf dem Buckel hat. War sehr schnell, sehr weit oben beim HSV, ist durch die Decke gegangen, war dann direkt beim nächsten Verein, also eine Liga höher beim Bundesligisten in Frankfurt, die sogar international spielen und kam dann auf wenig Spielzeit. Und wenn du da nicht auch in deinen Rhythmus kommst, dich stabilisierst, deine Leistungsstärke, einfach nächsten Schritt gehst, dann kommt die nächste Leihe. Deswegen müssen wir auch sagen, mit dem Marktwert, den der Spieler im Winter hat, im Winter so einen Spieler zu kriegen, geht nochmal gar nicht mit dem Marktwert. Aber durch die Konstellation, wie sie waren und wir haben alle dran geglaubt, wir kriegen das zusammen hin. Nur eine Garantie gibt's nicht. Risiko ist immer da. Auch wenn es, sagen wir mal, finanziell minimiertes Risiko war, weil du hast jetzt keine Ablöse groß bezahlt. Und das ist ja auch wichtig, um so ein Konstrukt zu wählen und anzugehen. Nur manchmal gehen die Dinge auch nicht auf. Viele Dinge gehen auf, manche gehen nicht auf und dann muss man sich wieder zusammensetzen und wieder eine Lösung. Wir sind immer lösungsorientiert. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Wie wichtig ist denn dieses Verhältnis zwischen wirtschaftlicher Stabilität und dem Risiko, was man bereit ist, sportlich auch einzugehen? Also ich sag mal, es gibt, glaube ich, kalkulierbare Risiken und weniger kalkulierbare Risiken. Und ich würde jetzt mal im Profifußball davon ausgehen, da gibt es einige nicht so ganz gut kalkulierbare Risiken. Also wie schafft man es da, diese Balance zu halten zwischen wirtschaftlich einigermaßen vernünftig arbeiten und aber eben doch das nötige Risiko einzugehen, um dann vielleicht am Ende was Großes zu erreichen.
Genau, das ist die Balance zu schaffen. Also ein unkalkulierbares Risiko können wir nie eingehen, da würden wir einen Verein gefährden. Also das ist klar. Wir können sportlich versuchen, so viel Risiko zu gehen, wie es möglich ist. Aber es darf nie so wirtschaftlich einschlagen, dass der Verein existenzgefährdend werden würde. Das darf es nicht sein. Also Risiko ist im Fußball und im Leben generell, auch in der Arbeitswelt völlig normal. Aber in die Richtung, wie du es gesagt hast, in kalkuliertes Risiko, das trifft es eigentlich schon ganz gut.
Und welche Rolle spielen bei diesen Transfer Geschichten diese Investoren, also Sportdirektor, Trainer, du als Geschäftsführer, sind die Investoren da involviert, wenn es darum geht, eventuell nochmal, ich sage jetzt mal salopp, ein paar Euro locker zu machen, wenn ihr euch auf einen Spieler so ein bisschen fokussiert habt?
Ja, wir haben ja ein Budget, das kannst du ja jetzt nicht aus der Hosentasche und sagst jetzt, okay, jetzt haben wir eine Idee und jetzt rennen wir mal zu den Investoren, geben uns nochmal 5 Millionen, die sind ja gar nicht eingereicht bei der DFL.
Ja, okay.
Also das ist auch kein strategisches Arbeiten. Sondern ein strategisches Arbeiten setzt da voraus, dass du ein Budget X hast, mit dem du in dem kommenden Jahr arbeitest. Das ist so, ne? Und die Investoren sind natürlich immer an der Seite des Vereins, natürlich wie alle Fans, wie alle Gremien auch, wollen die ihre Informationen bekommen, was sie auch bekommen, wie jeder Fan auch, dann öffentlich dann auch oder Gremien, wir haben ja unseren Beirat, der ja ein Überwachungsorgan ist, der ja auch uns überwacht oder den Geschäftsführer, die Geschäftsleitung von der Management GmbH, der die Geschäfte führt. Also da sind ja einige Überwachungsorgane plus der Aufsichtsrat der KGaA, auch wirtschaftliches Risiko, die das auch mit absegnen. Also hier gibt's keine One-Man-Show, sondern sind viele Leute involviert, um größtmögliche Sicherheit im Verein zu generieren. Und auch da, es wird natürlich im Beirat auch über Risiken gesprochen, aber wie wir es gesagt haben, ein kalkulierbares Risiko.
Jetzt grete ich an der Stelle das erste Mal mit einer Fanfrage rein. Liebe Leute, ihr habt uns überflutet mit Fanfragen. Ich kann es an der Stelle schon mal sagen, wir werden es niemals schaffen, alle zu stellen. Ich versuche, einige unterzubringen, aber auch unser Podcast hat irgendwann leider ein Ende. Von daher vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Fragen, die per Mail und über Instagram reingekommen sind. Einige passen jetzt auch schon zu den Thematiken, die wir jetzt schon verschiedentlich angesprochen haben. Aber die erste, die ich gerne stellen würde, kommt von... kommt von Mario. Es geht auch um das Thema Transfers und Mario fragt, wie viele Spielernamen werden in einer Transferphase intern ernsthaft diskutiert? Er hat dann auch nochmal so ein bisschen erklärt, wenn man jetzt zum Beispiel mal das Beispiel nimmt, man sucht vielleicht einen Innenverteidiger, dann gibt es ja eine gewisse Anforderung an diese Person, an diesen Spielertypen, Linksfuß, Rechtsfuß, vielleicht eine gewisse Größe, wie spielt der, wie robust ist der und so weiter und so fort. Da habt ihr ja sicher viele Vorstellungen davon, wie so ein Kandidat dann aussehen soll bei euch. Und die Frage ist, mit wie vielen dieser geeigneten Kandidaten spricht man denn dann am Ende auch tatsächlich, bis so eine Entscheidung fällt, oder mit wie vielen Beratern spricht man? Also wie ist so diese Entscheidungsfindung und wie viele werden da wirklich ernsthaft in Betracht gezogen? Ich kann mir vorstellen, das ist sehr variabel, je nach dem, was für einen Spielertyp man gerade sucht.
Definitiv. Also es ist alles sehr flexibel und du musst auch flexibel sein. Wir haben unsere Shadow-Kader, wie man das so nennt. Wir haben unsere Top-Talente, das sind Shadow-Kader. Wir haben dann die First Picks oder die Targets, wie man sagt, das sind die haben Priorität. Und je mehr von den Targets rausfallen, dann gehst du wieder in die Shadow-Kader, wo du sagst, das ist eigentlich strategisch oder entwicklungsfähig, vielleicht kommt der schon früher rein, ist 80, 85, fast schon 90% erstmal ausselektiert. Also das ist immer so und ein minimaler Anteil sitzt dann tatsächlich am Tisch. Ich würde mal sagen, mit 10% wird dann vorher gesprochen mit den Beratern, mit den Agenturen, ob das oder mit dem abgebenden oder ausleihenden Verein, ob das finanziell erstmal möglich ist, und dann fallen 5% schon mal runter, weil es aus finanziellen oder aus persönlichen Gründen nicht funktioniert, weil er sich für jemand anders entschieden hat. Und 5%, würde ich es mal deklarieren, sitzen tatsächlich dann am Tisch, wo höchstwahrscheinlich dann auch eine Zusammenarbeit zustande kommt.
Wie ist das, seitdem Marcel Kloß als Sportdirektor da ist? Wie oft kommt das vor, dass jetzt du sagst, guck mal, hier ist Spieler XY, den fände ich als Target ganz gut? Oder liegt das mehr bei Marcel? Ist das gleich auf? Wie ist da so das Zusammenspiel? Oder ist das, seit Marcel da ist, dass das überwiegend in seiner Hand ist und du dann quasi erst am Ende mit einbezogen
bist? Ja, ist ein Zusammenspiel. Also klar müssen die Vorarbeit von der Scouting-Abteilung geleistet werden. Deswegen werden die Shadow-Kader ja auch geführt. und die werden auch aktualisiert, weil in einem halben Jahr ändert sich so viel. Der eine Spieler, der auf der Liste war, hat dann einen längeren Vertrag beim Verein unterschrieben oder ist zum anderen Verein gewechselt, wo er gar nicht mehr in unserer Range ist.
Vielleicht müssen wir ganz kurz für die Leute, die es nicht ganz verstehen, erklären. Shadow-Kader wäre quasi der optimale Kader, so wie ihr ihn euch optimalerweise vorstellen würdet.
Nein. Shadow, wie würdest muss ich korrigieren, genau. Oder der Schattenkader. Ja. Schattenkader ist quasi der Kader hinter der aktuellen Mannschaft. Also geht der Spieler 9, hast du eine 9 dahinter positioniert, das wäre der Ersatz für die 9. Geht der Spieler mit der 4, hast du die 4 dahinter, das wäre der Ersatz für die
4. Aber nur, wenn derjenige Spieler, den du schon hast, geht oder auch, weil du versuchst, den aus deinem Schattenkader eigentlich zu holen, weil du den für besser hältst als den aus deinem aktuellen Kader?
Das kommt wieder auf die Gesamtkonstellation ab, wie wir sie jetzt haben. Hast du einen längerfristig verletzten Spieler wie Chizuru, der jetzt uns jetzt leider noch ein bisschen länger ausfällt, und dann ist die Planung, die du vorher hattest, schon wieder über den Haufen geworfen, weil du dann sagst, okay, du brauchst aber noch einen Innenverteidiger mehr, den wir eigentlich nicht eingeplant haben oder nicht vorbereitet. Vorbereitet ist immer alles, aber dann musst du natürlich so flexibel sein, sogar reagieren, okay, im Fall diesen nach wie vor ist ein linker IV auf der Agenda, aber was man sich wünscht und was man bekommt auf dem Markt, was verfügbar ist, was vor allem machbar ist und bezahlbar ist, das sind immer zwei verschiedene Dinge. Deswegen muss man da auch viele Kompromisse eingehen.
Gerade auch jetzt im Winter wahrscheinlich.
Im Winter ist der Markt sowieso noch mal schwieriger und auch überhitzter und teurer als im Sommer.
Also die Scouting-Abteilung bekommt immer einen größeren Wert in Zusammenhang mit den ganzen Datenbanken.
Ach, schon immer. Also schon immer. Ich weiß nicht, ob früher die Scouting-Abteilung mehr im Hintergrund waren, aber schon immer. Also der Marcel ist ja regelmäßig mit seiner Abteilung da im Austausch. Wir sind regelmäßig im Austausch. Bin jetzt nicht bei jeder Scouting-Sitzung dabei. Wenn ich Zeit habe, bin ich dabei. Und ansonsten gehen wir dann auch mal Ideen mit dem Trainer durch bei unserem regelmäßigen Sure-Fix. Also wir haben echt viele Meetings mit verschiedenen Bereichen und ständig ändert sich was. Ne? Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo Sachen reingeschrieben werden. Wie sieht er das? Wie sieht er das? Heute ändert sich das.
Kannst du mich da mal einladen in die Gruppe? Oder?
Muss man Marcel mal fragen.
Genau. Können wir ja machen.
Aber das ist, wir haben ja mit Marcel hier an der Stelle auch schon gesprochen, das heißt, im Optimalfall ist es so, es gibt keine Situation, auf die man nicht vorbereitet ist, egal was passiert, man macht im Prinzip die Schublade auf und da ist dann der Plan schon drin, wie man mit dieser Situation umgeht.
Genau, der Plan ist drin, nur wir wissen alle, die Umsetzung oder die von der Theorie zur Praxis ist dann nochmal was schwieriger, weil viel mehr Parteien am Tisch sitzen. Du musst auch mit der Agentur klarkommen. Ne? Du musst auch die Bedürfnisse der Agentur klar haben. Was wollen die in Zukunft? Wie ist der nächste Step? Die Zusammenarbeit, sehen die das anders? Haben die noch 2, 3 andere Angebote, bessere Angebote? Pokern die dich hoch? Dann musst du überlegen, gehst du es mit oder gehst du es nicht mit? Was ist tatsächlich der Wert des Spielers? Willst du nicht überziehen, aber willst du auch einen Spieler nicht verlieren? Das sind dann die Abwägungen, die wir dann gemeinsam entscheiden, ob wir dann sagen, wir gehen da weiter für, das lohnt sich, oder wir klinken uns da aus, das ist zu teuer.
Und in der heutigen Zeit braucht man wahrscheinlich wirklich für jeden Spieler ein Backup sozusagen, den man im Notfall holen kann, auch für die, wo vielleicht jeder denken würde, ach Mensch, derjenige ist so loyal, der bleibt für immer hier, weil ich glaube, das Fußballgeschäft ist wahrscheinlich durchaus so, dass auch die, von denen man es nie gedacht hätte, irgendwann vielleicht mal gehen.
Naja, beim Traditionsverein ist es generell schwierig zu erklären, dass es ein knallhartes Business geworden ist über die letzten Jahre, und wir bewerten das oder werten das auch gar nicht, sondern es ist völlig legitim, wenn ein Spieler ein wirtschaftlich viel besseres Angebot hat, dass er das machen will. Und wenn es dann für beide Seiten dann funktioniert und passend ist, dann musst du auch als Verein Spieler verkaufen. Es wird ja als viel diskutiert, auch in anderen Vereinen, wenn die den Spieler, warum geben die denn, weil es immer einen größeren Verein gibt und weil du auch unter wirtschaftlichen Zwängen bist, du musst auch Geld verdienen, um den Laden am Laufen zu halten, weil es ist ein großes Wirtschaftsunternehmen, wie wir ja erfahren haben. Die Umsätze haben sich in den letzten Jahren verdoppelt mittlerweile, und deswegen muss da auch der Laden am Laufen gehalten werden.
Wir wollen mal nochmal auf die Hinrunde schauen. Ich finde, Thorsten Lieberknecht hat das beim Trainingsauftakt sehr gut gemacht. 7. Platz, 27 Punkte, 6 Punkte auf 3, 10 auf 16. Das sind so die Rahmenfakten, und wir hören mal, was Thorsten Lieberknecht gesagt hat.
Wir waren alle enttäuscht nach dem Magdeburg-Spiel, dass wir nicht auf die 30 Punkte gekommen sind. Dann wäre das von mir benotete, befriedigend mit 3, mit Sicherheit eine 2 gewesen. Wir wissen, dass wir Punkte haben liegen lassen, dass wir da ein Defizit haben, was die Punkte angeht. Aber wenn ich jetzt, das mache ich zwar ungern, aber wenn ich jetzt einen Vergleich gehe mit der Situation letzte Saison zum jetzigen Zeitpunkt, haben wir das bessere Torverhältnis, haben wir einen besseren Tabellenplatz, haben letztendlich diese Tuchfühlung nach oben hin, haben viele junge Spieler eben halt auch mit integriert, gibt es viele positive Dinge, die eben halt dann auch nach der Enttäuschung in Magdeburg auch dafür sprechen, dass wir einen guten Weg letztendlich weiterhin bestreiten.
Gehst du da mit oder gibt es von dir Anmerkungen? Hat dir was besonders gut und besonders weniger gut gefallen in der Hinrunde?
Nein, ich gehe da mit, auch inhaltlich. Auch bei den läuferischen Dingen haben wir uns gesteigert. Wir sind noch nicht top, aber wir haben uns klar verbessert. Man muss auch das Ganze im Kontext sehen. Wir haben jetzt wieder einen neuen Trainer, ein neues Trainerteam. Wir haben einen neuen Torwarttrainer, wir haben einen neuen Fitnesstrainer. Automatismen müssen sich auch einspielen. Der Staff wird größer, die Anforderungen werden größer. Von dem her bin ich absolut nicht unzufrieden. Aber so wie ich es gesagt habe, das ist okay. Die Vorrunde war okay. Hätte besser sein können. Und wenn man ein Heimspiel verliert, ist man enttäuscht, weil man als FCK-Fan voraussetzt, dass man natürlich seine Heimspiele alle gewinnt. Das wollen wir natürlich auch alle. Und ich habe das dann anklingen lassen nach dem Magdeburg-Spiel. Ich habe es erstmal sacken lassen müssen, weil aus der Emotion reagiert man vielleicht ein bisschen über und ein paar Tage vergehen lassen, das nochmal alles reflektiert. Mir war das ein Bedürfnis, das zu sagen. Und es war absolut kein gutes Spiel. Die erste Halbzeit war absolut schlecht von uns. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Aber die Mannschaft hat Moral gezeigt. In der zweiten Halbzeit ist zurückgekommen mit vielleicht mit ein bisschen Matchglück. Das 3-3 erreicht. Ich muss auch sagen, der Trainer hat noch nie gemeckert, dass mal viele Spiele ausfallen. Wir haben auch noch nie nach Alibis gesucht, sondern wir bleiben bei uns. Das ist unser Thema. Wir müssen die Spiele gewinnen. Wir können nicht übermeckern über ein VR. Wir sind auch nicht immer bevorteilt worden. Das muss man jetzt auch sagen in der Vorrunde. Aber wir müssen das Spiel so gestalten, dass egal, ob der VR richtig oder falsch liegt, dass wir das Spiel trotzdem erfolgreich gestalten. Da bleiben wir total bei uns. Trotzdem muss ich sagen, wenn man auf die Tabelle guckt und Magdeburg dann ansieht, was für Spieler die haben, was für eine Mannschaft das ist. Und die hatten den Trainer gewechselt, weil der Trainer vorher irgendwie die Spielphilosophie nicht so fortgeführt hat, wie es der aktuelle jetzt macht. Muss ich dann sagen, die Arroganz dann teilweise von uns auch, muss ich dann schon sagen, immer Demut und wir wissen, wo wir herkommen, alles gut. Aber da steht auch ein Gegner auf dem Platz. Die können auch kicken. Das sind jetzt keine Vollblinden, die da drüben rumlaufen. Die haben 2-0 in Berlin gewonnen, wo wir 6 Stück im Pokal bekommen haben, weil wir ein unterirdisches Spiel gemacht haben. Aber dass man mal sieht, an wie viel Kleinigkeiten das hängt. Hätten wir den Elfmeter zum 3-3 bekommen, hätten das Ding vielleicht auf 4-3 gedreht, hätten die alle gesagt, boah, was ist denn das für eine Vorrunde? Was ist das für eine Mannschaft? Ne, dass man da sieht, wie die... Und ich mache jetzt nochmal einen Spagat. Gestern Abend auf der Couch muss nochmal schmunzeln. Da muss ich einen Niko Kovac rechtfertigen, dass der 9-0 gewinnt. 9-0 gewinnen und ich glaube 10 Spiele jetzt ungeschlagen ist, der muss sich dann rechtfertigen, wie und das Ganze zu
weil es nicht gut aussieht. Ja.
Also. Und da muss man sagen, du kannst in Deutschland aktuell nicht besser sein als Platz 2, weil die Bayern spielen in ihrer eigenen Liga.
Okay, das ist
da klar. In der Bundesliga. Also, du bist Zweiter als BVB. Also, ne?
Und aber wir sind nicht betriebsblind. Also ja. Wir sind total kritisch, manchmal vielleicht zu kritisch, auch uns intern auch. Aber Wir wissen schon, was wir können, was wir nicht können, wo wir ansetzen müssen. Und die Thematik Magdeburg, die Art und Weise. Und wir können enttäuscht sein und wir können alles diskutieren. Aber es gibt halt noch Grenzen. Ne? Also im menschlichen Bereich, in der Umgangsform. Ich weiß, die Zeiten haben sich geändert, gerade in Social Media. Aber wenn man dann auch noch sich gegenübersteht und... Da muss ich ehrlich sagen, es ist hier kein rechtsfreier Raum mehr.
Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Sowohl das mit dem rechtsfreien Raum, was du ansprichst, als auch die sportliche Bilanz. Wenn wir uns jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, die Zahlen, die Fakten anschauen und das, was ihr ausgegeben habt, auch vor der Saison, ihr wolltet besser sein diese Saison als vergangene Saison. Da seid ihr auf dem Weg dahin. Das ist durchaus realistisch, dass ihr das dieses Jahr schafft. Und ihr habt 6 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Also rein von den Zahlen her. Kann man ja sagen, ist solide. Aber trotzdem habe ich immer so das Gefühl, und im Fanlager geht es mir auch ähnlich, es ist dieses, was du ja auch schon angesprochen hast, auf der einen Seite gibt es das Lager, das sagt, überleg mal, wo kommen wir her, wo waren wir, wir hatten harte Zeiten, dafür stehen wir jetzt super da. Und es gibt natürlich die sehen, okay, in einigen Spielen hat da vielleicht gar nicht so viel gefehlt, vielleicht auch mal ein bisschen Pech dabei Und wenn es in ein, zwei Spielen anders ausgesehen hätte, würde es jetzt an der Tabelle noch viel, viel besser aussehen. Also zum einen sind die Fans, finde ich, so ein bisschen hin und her gerissen. Klar, viele wollen auch wieder hoch, sehen sich nach diesem Bundesliga-Fußball. Zum anderen habe ich aber auch das Gefühl, und du hast ja auch angesprochen, deine Emotionalität jetzt mit Rückblick auf die Hinrunde, auch Interview in der Zeitung und so weiter, habe ich dann so das Gefühl, ihr habt zwar in Anführungszeichen nur ausgegeben, ihr wollt besser sein als letzte Saison, aber wenn ich dich dann so höre bzw. lese, habe ich das Gefühl, intern scheint es ja vielleicht doch dann so zu sein, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr wollt und nicht nur besser als vergangene Saison zu sein.
Also ja, aber bei allem Respekt, wir sind ein Profiklub, ne?
Wir sind jetzt
kein Hobbyverein. So, und wenn ich als Profiklub nicht in der höchsten Liga spiele, die es gibt, dann ist das doch mein Anspruch als Profi, als Trainer, als Mitarbeiter, genauso auf der Geschäftsstelle. Ich will doch in meiner Abteilung der Beste sein.
Absolut.
So, das ist es. Mehr geht's ja nicht. Aber wir wissen doch alle, wenn wir jetzt sagen, wir wollen aufsteigen, dann geht das raus, der Druck wird auf der Mannschaft größer, die Erwartungshaltung wird größer. Jeder sagt, ja, was erzählen die denn, die verlieren ein Spiel und wollen aufsteigen. Wie geht das denn? Aber jeder Aufsteiger hat schon mal ein Spiel verloren. Also wir haben ein klares Ziel ausgegeben, weil man heute ja ohne Zielausgabe ja gar nicht mehr durch den Pressewald kommt, weil die jeden Tag fahren.
Fragen wir
haben noch gar kein Ziel. Was ist denn euer Ziel? Ja, dann sag doch mal ein Ziel. Dann sagst du ein Ziel. Ja, aber das könnt ihr ja nicht erreichen. Ich kann mich an den Saisonstart erinnern, der nicht so gut war. Ja, aber ihr seid ja meilenweit weg am Ziel. Meilenweit. Ein paar Wochen später haben wir dann den Lauf gehabt. Dann heißt, ja, aber ihr müsst ja jetzt ein Ziel korrigieren. Sofort das Ziel jetzt korrigieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Das hat ja nichts mit einer normalen, klaren Ausrichtung. Wir sind bei uns. Wir bleiben bei uns. Wir haben Ansprüche. Die sind intern auch klar formuliert. Das weiß auch jeder Spieler, wenn er hier hinkommt. Und viele kommen auch nicht hier hin, gerade deswegen, weil die alle wissen, boah, hier ist ein Riesendruck von allen Seiten, von den Verantwortlichen, von den Fans, vom Umfeld. Ja, du kannst hier nicht mal ein schlechtes Spiel machen, sondern du musst immer liefern. Und das ist auch unser Anspruch, weil natürlich willst du als Profi jedes Spiel gewinnen. Du wirst ja nicht jedes Spiel gewinnen, aber du musst zumindest versuchen. Das ist der Anspruch, wo wir rausgeben. Ich kann nicht sagen, wenn ich 50 Punkte schon habe, es gibt aber jetzt noch 20, sage ich so, jetzt haben wir unser Ziel raus, weil wir haben ja gesagt, wir wollen noch 50. Ja, soll ich jetzt aufhören zu arbeiten und soll ich sagen, ah, die 20 lassen wir jetzt mal weg, machen jetzt mal die letzten Wochen, machen mal schön die Füße hoch, ein bisschen Urlaub? Nein, nein. Aber das ist so schwer, das Ganze zu balancieren zwischen internen Ansprüchen, extern versuchen, nicht zu viel Druck zu haben. Der Druck ist eh schon groß. Und wir haben auch gar kein Problem mit Druck, weil jeder Spieler weiß, was ihn hier erwartet. Für manche Spieler, die kommen gerne hin, weil viel Zuschauer sind, aber manche lähmt das. Manche sagen, nee, das ist mir viel zu viel Druck. Thema Talente, von anderen Vereinen, die leihen uns teilweise gar nicht mehr die Spieler, weil sie sagen, boah, bei euch ist immer Druck. Da ist immer Druck.
Ist das echt, kommt das als Ansage von Vereinen?
Das ist teilweise schon die Aussage, aber das ist normal, weil wir sagen dann auch, aber der Spieler wird doch vorbereitet auf das Ganze. Er muss ja mit Druck umgehen, weil Leistungssport hat immer mit Leistungsdruck zu tun, weil du die entweder machst du dir selber einen Druck oder von außen oder von innen. Das macht dich auch besser. Schon wirst du ja kein Top-Profi-Spieler werden in der Liga.
Da seid ihr aber auch kein Einzelfall. Es geht ja vielen Vereinen so, die genau den gleichen Druck haben. Wie groß ist denn der Anteil in dieser ausgeglichenen Liga an Glück, das man auch braucht, um letztendlich da oben eine Rolle zu spielen?
Ja, das ist ein Zusammenspiel von allem. Ja. Glück muss man sich auch verdienen. Also wer über die Saison hart arbeitet und immer Vollgas gibt, der wird das Glück auf seine. Also nur mit Glück ist noch keiner aufgestiegen.
Das ist
oder
schon klar.
Nur mit Glück ist noch keiner Pokalsieger geworden oder Meister geworden. Das hat mit einer Einstellung, mit einem Mindset zu tun, mit dementsprechende Umsetzung des Ganzen und in einem Boot halt rudern. Es ist ja auch schwierig, wenn der ein oder andere eigene Ziele hat, die soll auch jeder haben. Ich glaube, das hat der Trainer der Mannschaft auch klar verdeutlicht. Wenn jeder seine eigenen Ziele hat, dann wäre unser großes Ziel, gut zu performen. Jetzt reden wir nicht wieder von einem Event oder einem Ergebnis, sondern gut zu performen. Das suggeriert ja dann, dass du hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass du dann auch Spiele gewinnst. Nur das ist halt auch wichtig bei den Spielern. Und jedes Mal in Transferphasen kennen wir das auch. Das ist in jedem Fenster so, dass du nie Ruhe reinkriegst, weil es ist nicht handelbar. Weil der Markt fängt an und dann fällt ein Dominosteinchen und dann geht das überall reihum.
Bist du überrascht, dass Elversberg, wo der Druck von außen ja längst nicht so hoch ist, wieder so eine gute Rolle spielt in dieser Saison?
Nein, gar nicht. Gar nicht, weil sie einen guten Sportdirektor haben, weil sie aber auch eine gute Mannschaft haben und die auch gut ergänzt wurde und die Achse zusammengeblieben ist. Und der Trainer, den kennen wir ja auch, dass der diese Philosophie auch weiterführt, wie sie damals von Stefan eingeführt hat. Also 0,0, das ist ein ganz, ganz unangenehmer Gegner. Das haben andere Mannschaften auch schon erfahren müssen. Trotzdem bin ich da noch ein bisschen nicht sauer, aber ja, nicht zufrieden, dass wir da nicht mal einen Punkt mitgenommen haben. Egal, wie man da spielt, muss man den Punkt einfach mitnehmen. Und da ist jetzt wieder Mindset mit allem, mit jeder Professionalität, mit jeder Cleverness da, den Punkt unbedingt mitnehmen zu wollen, auch einen direkten Konkurrenten dann auch nicht die Punkte abzugeben. So, das ist aber auch ein Prozess, das in der Mannschaft wachsen muss. Und jetzt sind wir bei einer Achse. Unsere Achse ist verdammt klein und wir haben viel Fluktuation jedes Jahr, was aber auch völlig normal ist, weil, wie gesagt, der Spieler X will zum großen Club, kann viel Geld verdienen, dann musst du den verkaufen und dann musst du wieder, nehmen wir das Beispiel Ragnare, dann musst du das versuchen, auf mehrere Achsen oder Schultern zu verteilen, was uns relativ gut gelungen ist. Der Ivan hat ein Tor gemacht, der Nathan hat Tor gemacht, der Marlon hat Tor gemacht, also dass du nicht auf eine Person fixiert bist. Hansi war noch dabei, so, da musst du das so handeln. Aber das Thema ist natürlich immer Einspielen, Automatismen. Wie ich gesagt habe, ein Foto früher vor der Saison, das brauchst du heute gar nicht mehr machen, weil da ist die Hälfte der Spieler ja noch gar nicht mehr da. Oder die Hälfte der Spieler sind dann weg, die davor da gesessen haben, sind ja andere da. Also am 1.9., genauso im Sommer, du fährst ein Trainingslager, alles schön und gut und erzählen von Automatismen einzuschleifen, aber die Hälfte der Spieler kommt ja erst noch. Ne?
Und der Trainer ist vielleicht auch unter Umständen nicht mehr der aktuelle dann auf dem Foto. Kann auch passieren.
Ja,
das gab es schon mal in der Vergangenheit. Aber nochmal, unser Ziel ist immer Kontinuität und unser Ziel ist immer Automatismus oder langfristig zusammenarbeiten. Aber wir sind bestimmten Gegebenheiten unterworfen. Und deswegen passieren Dinge, wie sie dann passieren.
Ist das Thema Kontinuität, langfristige Zusammenarbeit, wie gut passt das mit euch und Thorsten Lieberknecht? Und ist das wirklich, habt ihr die Vision, dass das auch langfristig funktionieren kann und dass ihr da gemeinsam was Großes aufbauen könnt?
Wäre ja langfristig im Fußball.
Es geht nur bei Frank Schmidt oder bei Christian Streich.
Mittelfristig ist immer bei jeder Aktion oder bei jedem das Ziel. Also wir haben ja auch Spieler, nehmen wir den Kalotsch, das war ein perfekter Betze-Spieler und den wollten wir länger. Eigentlich haben wir auch länger mit geplant, aber wenn dann ein Angebot reinkommt, der Spieler kniet und will und will und will und am Ende kriegst du das Wirtschaftliche, was du dir dann auch vorgestellt hast, dann ist der Plan auch schon wieder in der Tonne und du musst den nächsten Plan aufmachen, was aber unser Job ist und völlig normal ist. Aber klar, haben wir jetzt mal einen Trainer, der selber auch mal ein Jugendspiel guckt, der selber auch proaktiv die Jungs zum Training holt, sich selber ein Bild macht. Ich kann dem Trainer natürlich erzählen, wie toll der ist und was für ein toller Spieler ist und welches Talent und welche Position. Aber er macht sich auch selber ein Bild und dann diskutieren wir über die Personalien und dann ist ein ganz anderer Austausch nochmal da. Und das ist natürlich elementar wichtig für einen Verein, wie in den ersten FC Kaiserslautern, der ein NLZ hat, das jahrelang, sagen wir mal, stiefmütterlich bearbeitet wurde, auch aus den Gründen der finanziellen Not, ist ja auch völlig normal. Und sukzessive müssen die Leute verstehen, dass wir nach wie vor unter diesen Gegebenheiten zu leiden haben, nach wie vor Probleme haben, den Jungs den kürzeren Sprung zu geben. Denn eine Professionalisierung heißt dann auch, endlich mit der U21 in der Regionalliga zu spielen, dass der Sprung auch viel kürzer ist, dass du auch viel früher die jungen Spieler oben binden kannst und erstmal sich entwickeln lassen kannst auf einem Niveau, wo das beste Beispiel ist Mika Haas, der hat als Jungjahrgang A-Jugend schon Stammspieler bei der U21. Jetzt kann man sagen, war nur Oberliga, aber es ist ein Seniorenfußball. Da sind auch ein paar abgewichste alte Jungs dabei, die dir schon mal zeigen, wie Fußball auch geht. Und da lernst du einfach viel. Du wirst vorbereitet auf deine Aufgabe, wenn du dann im Seniorenfußball, Profifußball Fuß fassen willst. Und der Weg, den können wir jetzt in Micke als Beispiel nehmen, der hat perfekt geklappt. Der hat alle Mannschaften oder ist seit jeher beim FCK in der Jugend, ist ein Kind der Stadt und ist groß geworden bei uns, hat jeden Jahrgang durchlaufen. Manchmal gibt's vielleicht ein Top-Talent, der es direkt schafft von der Jugend in die Profiabteilung. Aber der muss halt immer dranbleiben. Das ist bei Dion auch ein großes Thema. Dion, du musst dich als Trainer auch erstmal trauen, so einen Spieler dann reinzuwerfen.
Ja. Oder Owen Gibbs, da, ihr habt ja einige, die, der Thorsten hat es ja angesprochen.
Erik Müller war auch schon auf dem Platz, glaube ich.
Ja. Dion Hofmeister hat ja auch den Vertrag jetzt verlängert. Das heißt, ihr plant logischerweise auch weiter mit diesen Talenten. Wie sieht es denn da am NLZ aus? Stichwort Regionalliga, die Plätze zurzeit noch nicht tauglich für die Regionalliga.
Und ich grätsch auch direkt nochmal rein, es kamen mehrere Fragen danach, wie es denn mit dem von dir ja auch schon mehrfach angesprochenen Stadion da aussieht.
Ja, sehr schleppend. Es ist leider so in Deutschland, aber wir sind in guten Austausch mit den Behörden. Das ist gar kein Vorwurf, sondern es ist einfach so, dass du für jeden Vorgang eine Genehmigung brauchst. Wir haben jetzt am Platz 7 zum Glück auch schnellstmöglich die Rasenheizung vorm Winter noch reinbekommen mit der neuen Beregnungsanlage. Die musste auch erneuert werden. Wir haben kein Flutlicht da. Das ist jetzt der nächste Schritt, Flutlicht da zu generieren, dass man mal auch abends am Platz 7 spielen kann. Auch da brauchst du eine Genehmigung, auch da brauchst du Statik. Wie ist das Licht im Wald, auf das Umfeld? Ja, das ist so. Wer wird gestört? Alles, was muss umgepflanzt werden?
Nicht, dass die Fledermaus nicht brüten kann.
Ja. Aber es ist so, ohne sich darüber lustig zu machen, es ist einfach so, es muss eine Richtigkeit haben. Deswegen haben wir ja auch von der Schnelligkeit jetzt, wo wir jetzt nicht gerade sind von der Schnelligkeit, aber gesagt, wir machen keinen externen Platz, sondern wir nehmen den Platz, wie der da ist. Es gab ja auch einen Bauplan und ein Fenster, was damals vor 20 Jahren, ich weiß nicht mal, wann der Bebauungsplan damals gab mit den geplanten Hallen und verschiedenen Plätzen, und der ist ja genehmigt worden, nur jetzt kommt ja nicht dieser Plan, der genehmigt wurde, wird ja umgesetzt, jetzt wird ja ein anderer Plan, der muss wieder umgeschrieben werden, es wurde wieder neu beantragt werden, es muss eine Genehmigung rein und. Deswegen kann ich da schwer eine Prognose abgeben. Wir sind dran, wir sind auch an der Erarbeitung der Pläne nach wie vor, aber bevor ich den Plan finalisieren kann oder die Tribüne mit dem Mehrfunktionsgebäude als Kabinen auch für die Leistungsmannschaften, bevor ich die finalisieren kann, muss ich ja erstmal wissen, was darf ich und was darf ich nicht.
Das heißt aber, die Kohle dafür ist eingepreist, es fehlen einfach noch die behördlichen...
Es gibt viele, viele Finanzierungsmöglichkeiten. Also ich sag's mal so, früher haben wir das Geld gebraucht oder der Verein damals in eine Insolvenz, wo wir Schulden haben oder der Verein Schulden dann tilgen müssen. Jetzt brauchen wir das Geld, um Projekte anzutreiben. Also wir sind ja hinten dran, das ist ja kein Geheimnis. Wir haben kein regionalliga-taugliches Stadion, das ist Fakt. Man kann immer eine Saison überbrücken im Fritz-Walter-Stadion, dann musst du halt mit einem berechnen, dass du einmal im Jahr mehr den Rasen wechseln musst als normal in der Saison. Das ist aber alles möglich und darstellbar. Trotzdem muss natürlich auch da investiert werden, nicht nur in Steine, auch in Trainer, auch in Spieler, und das kostet alles mehr Geld.
Die Kabinen sind auch nicht optimal, ne, für den Betrieb dann.
Absolut.
Ja. Das heißt aber, sollte der Aufstieg in dieser Saison klappen, wäre das Fritz-Walter-Stadion die Option.
Ja, aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht. So schnell kriegen wir kein Stadion hingezogen.
Was muss man denn in die Hand nehmen für so ein Nachwuchsstadion?
Ach, das kommt alles drauf an. Ich will jetzt keine Zahl sagen, aber das kann ab 5 bis 10 und 12 und 15 aufwärts gehen.
Ne? Und was für eine Kapazität wird das dann?
Die vorgegebene Kapazität für ein Regionalliga-Stadion sind 2.500 Zuschauer. Mit den ganzen Gegebenheiten, bestimmte Personenanzahlen von VIP-Plätzen, von Presseplätzen, von Doktorräumen, Rotes Kreuz,
Doping. Da gibt es ja auch wieder Risikospiele in der Regionalliga.
Das Risikospiel müsstest du dann auch im Fritz-Walter-Stadion machen.
Okay.
Stefan, mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, dass wir heute mal ausnahmsweise keine Freundebuchfragen machen, sondern ich noch ein, zwei Fanfragen stelle, dass wir zumindest noch ein paar abgefrühstückt haben. Unter anderem, Aninho fragt noch, arbeitet der FCK mit KI-Datenanalyse im Transferbereich?
Ja, auch, aber nicht nur. Also wir sind ein Freund von allen Eindrücken. Es gibt welche, die arbeiten nur mit dem Live oder andere mit Video-Scouting, andere nur mit Daten. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir alles dazuziehen, alle Parameter, und dann ein Gesamtbild haben und dann ein Meinungsbild haben. Und dann ist es trotzdem am Auge zu entscheiden, passt der Spieler zu uns oder passt er nicht.
Ist ein Traditionsverein.
Genau, auch Mentalität ist jetzt schwer in Daten zu fassen. Ich weiß nicht, wie ich das in Daten fassen will. Müssen wir KI auch mal fragen, ob die das dann hinkriegen.
Julius fragt, wofür wird das Geld der Kapitalerhöhung verwendet?
Ja, die Kapitalerhöhung, das ist ja auch immer eine Mehr, dass der Fan denkt, das Geld ist für Transfer zuständig. Es geht darum, dass dieses Geld dazu zuständig ist, dass wir eine Liquidität sichern. Das heißt, dass wir in den nächsten bis 27, 28 dann auch die Lizenz vermeintlich sicher haben, wenn wir in dieser Art so weiter haben. Das ist eine reine Finanzierungsgeschichte, weil wir ja auch bei den Going-Konzernen, wie das so schön heißt, auch hinterlegen müssen, dass wir auch weiterhin finanziell liquide sein sollten.
Und zum Abschluss würde ich noch die Frage von Dummgebabbelt ist gleich einstreuen. Und zwar kommt die sogar per Audio.
Hallo Don Hengen. Und zur Frage ist, wie schaffen Sie es eigentlich in einem solchen Verein wie dem FCK auch privat mal abzuschalten und die ganzen Wogen in der Betze-Gemeinde so wenig wie möglich an sich ranzulassen?
Schöne Grüße ans Team vom Dummgebabbelt ist gleich auch im Podcast über den FCK, wer ihn nicht kennt.
Ja, ist gar nicht so einfach. Obwohl ich nicht im Netz bin, hat man natürlich ein Handy und dann kriegst du ja auch viele, viele Informationen. Ja, ich beschäftige mich mit den Sachen, die relevant sind und wichtig sind. Priorisierung, was kann ich beeinflussen? Was kann ich machen, um den Verein besser zu machen, um uns besser zu machen? Und abschalten ist Familie, ne? Also unser Sohn lebt jetzt in Hamburg, den haben wir jetzt einmal geschafft zu besuchen und dann ist auch mal schöne Abwechslung und unsere Tochter bin ich auch mal beim Tennisspiel dabei am Wochenende, wenn die ihre Medienspiele haben und versuche dann Sandy auch mal auszulassen, was dann schwierig ist. Oder wir gehen mit dem Hund spazieren. Dann Handy aus und dann kannst du auch mal eine halbe Stunde relaxen.
Also auch ein Thomas Hengen ist mal nicht erreichbar.
Das ist selten der Fall, das ist wohl so wahr. Das musst du auch im größten Fall auch immer sein, wenn du Geschäftsführer bist. Aber auch der ist mal off.
Wollte ich gerade sagen, schaffst du es denn, die Familie auch mal von deiner Arbeit so komplett rauszuhalten? Ist wahrscheinlich auch sehr schwierig.
Ja, ich schaffe das schon, aber das Umfeld halt nicht. Mhm. Ne? Das haben wir ja schon gehabt, diese Themen, ob in der Schule, wie das Spiel ausgegangen ist oder im privaten Bereich oder auf einer Party vom Sohn oder so. Das ist aber auch normal. Das haben die auch jetzt gelernt, dass das halt dazugehört. Das ist manchmal schön, manchmal ist nicht so schön. Und wir haben ja auch drüber gesprochen, die Thematiken, solange das nicht in die Familie rausgeht, aber du kannst halt nicht alle beschützen, das geht leider nicht heutzutage. Trotzdem haben sie ja jetzt ein dickeres Fell bekommen, als sie es früher hatten.
Wir wollen zum Schluss nochmal den Marlon Ritter hören, den Kapitän, denn er ist nochmal so ein bisschen eingegangen auf das, was jetzt sportlich kommt.
Ich glaube, in der zweiten Liga gibt es nicht mehr wie früher diese zwei, drei Vereine, die besser sind als alle anderen, sondern es ist eng beieinander. Wenn ich mir Dresden anschaue, die haben, glaube ich, viele Spiele, wo die immer eigentlich gewinnen können. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es gute Mannschaften gibt oder schlechtere. Manche liegen uns vielleicht mehr, manche weniger. Aber ja, nach den ersten vier Spielen ist die Saison immer noch nicht vorbei, wenn wir jetzt vier Spiele gewinnen. Deswegen ist es auf jeden Fall eine kleine Richtung, würde ich sagen, nach den vier Spielen, aber noch nichts, ob es jetzt nach oben geht oder nach unten.
Hannover zu Hause, dann auf Schalke, Heimspiel gegen Elversberg. Das sind die ersten drei. Marlon hat von vier gesprochen. Natürlich werden keine Ziele formuliert, das macht man ja nicht mehr.
Nein, aber Marlon hat es ja gesagt. Also,
ist alles
gewinnst du alle vier, bist ja nicht aufgestiegen. Verlierst du alle vier, bist ja nicht abgestiegen. Also nochmal, du musst ja wie immer die Floskel, habt ihr hier irgendwo was, wo man die 5 Euro oder 5 ja. Mark reinschmeißt. Du musst halt auch in der Liga Spiel zu Spiel denken. Und trotzdem haben wir die verdammte Pflicht, die Spieler für sich selber, für den Verein, für den Fan, für uns alles zu tun. Sie kriegen ja auch noch die ein oder andere Siegprämie, wenn man ein Spiel gewinnt. Sollte man nicht meinen, dass es das noch gibt, aber es gibt's noch. Also da haben sie auch die Pflicht, alles zu tun. Wir haben die Pflicht dazu tun, auch von der Thematik TV-Tabelle so hoch wie möglich zu kommen, egal ob man ein Ziel erreicht oder nicht, sondern das ist Pflicht, dass wir nach dieser Saison und die Saison danach erst in dieser 5-Jahres-Wertung der Tabelle dann einen größeren Sprung machen, auch in der TV-Tabelle, wo man noch bei vielen Vereinen, nehmen wir jetzt Paderborn als Beispiel, die immer noch 4 Millionen mehr bekommen als wir. Das ist einfach ein Fakt und das wird uns schon gut tun, wenn wir jedes Jahr mindestens einen Platz höher sind als das Jahr davor in der TV-Tabelle.
Dann wünschen wir euch, dass die Ziele in Erfüllung gingen. Zunächst mal gegen Hannover 96, dann wie gesagt auf Schalke, dann gegen Elversberg. Vielen Dank, dass du hier warst. Offene Worte. Wir haben viel erfahren und nimm die Grüße mit an die Mannschaft und an Marcel Kloß und weiterhin eine glückliche Hand bis zum 2. Februar. Ist ja noch einiges möglich und wir werden, glaube ich, noch den ein oder anderen Transfer, oder Sebastian?
Bestimmt, ja. Aber das sage ich dir dann. Ich werde ja jetzt in die WhatsApp-Gruppe eingeladen.
Dann halte ich euch auf dem Laufenden. Okay, herzlichen Dank für den Besuch.
Danke Thomas euch. Hengen. Danke.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.